Die Geiseln an Bord der entführten Lufthansa-Maschine sind befreit und wieder zurück in der Bundesrepublik. Noch in derselben Nacht haben sich in Stammheim die führenden deutschen Terroristen Bader, Rasp und Enslin das Leben genommen.
Es war der 18. Oktober 1977. Die erste Meldung in den Fernsehnachrichten beendete einen kollektiven Albtraum.
Das schien das Ende einer Terrorepisode in der deutschen Nachkriegsgeschichte zu sein, die an Brutalität und Fanatismus kaum zu überbieten war. Doch der Horror sollte noch mehr als 20 Jahre weitergehen. Und es schien so, als seien die zweite und die dritte Generation der RAF-Terroristen noch mörderischer und skrupelloser als ihre Vorgänger.
Ein Blick zurück bietet Erklärungen für die Radikalisierung und die wachsende Gewaltbereitschaft der jungen Generation.
Nicht nur die Rolling Stones sahen, die Zeit sei reif für eine Palastrevolution.
Es war die Zeit des Kalten Krieges. Der Antikommunismus war quasi Staatsreligion. Und in Bonn bastelte man an den Notstandsgesetzen. In China hatte schon 1966 die Kulturrevolution begonnen, bei der bis zu 50 Millionen Menschen starben und Mao Zedong seine 10-jährige Schreckensherrschaft zementierte.
Die weltweiten Befreiungsbewegungen in den Ländern der sogenannten Dritten Welt wurden von vielen Studenten als Aufbruch aus Knechtschaft und Sklaverei gesehen. Che Guevara, der 67 erschossen wurde, war mit seinen Schriften und seiner Idee vom neuen Menschen zur Ikone der rebellischen Jugend in Westeuropa geworden. Auf die Straßen trieb die aber vor allem die Wut über den Krieg der USA gegen das vietnamesische Volk. Das Wintersemester 65-66 erklärten die Studenten in Berlin zum Vietnam-Semester. Rund 2500 Studenten versammelten sich vor dem Amerika-Haus und protestierten lautstark gegen den Krieg und die Napalmbomben der Amerikaner.
Rudi Dutschke, der charismatische Studentenführer, machte den protestierenden Studenten Mut.
Es ist uns gelungen, in der Universität primär, aber auch außerhalb der Universität, zigtausende von Menschen, genauer von Lohnabhängigen, Schülern, Arbeitern und auch Studenten gegen den US-Imperialismus in Vietnam zu mobilisieren.
Peter Schneider, der damals in Berlin eine tonangebende Rolle in der Studentenschaft spielte und dann für einige Jahre nach Italien ging und dort den Kampf der Studenten unterstützte, erinnert sich.
In Deutschland war es wirklich eine Jugendbewegung. Es gab hier übrigens auch Lehrlinge, die sich sozusagen initiieren ließen. Es gab viele junge Frauen. Es gab dann die Schülerbewegung. Aber was es nicht gab, das war eine Arbeiterklasse, kann man sie ruhig nennen, in Italien und in Frankreich, die millionenfach dann in Streiks und so weiter ganz nah an die Studenten herangekommen ist.
Der Historiker der 68er, Wolfgang Kraushaar vom Hamburger Institut für Sozialwissenschaften, analysiert die Ursachen für den Frust und die Wut der jungen Generation.
Ich glaube, dass es ganz maßgeblich der Vietnamkrieg der Vereinigten Staaten gewesen ist. Es ist hinzugekommen die Verabschiedung der Notstandsgesetze, weil man damit die Gefahr einer drohenden Diktatur oder zumindest autoritären Staates verbunden hat.
Keine Notstandsgesetze! Je mehr ich Geschrei dieser Art höre, desto deutlicher wird mir, wie notwendig es ist, in unserem Lande für Ordnung zu sorgen.
Kurt Georg Kiesinger, der Kanzler der Großen Koalition, hilflos vor aufgebrachten Studenten. Kraushaar sieht allerdings auch hochschulpolitische Ursachen für den Protest.
Eine der entscheidenden Demonstrationen war die zur Immatrikulationsfeier am 9. November 1967 in Hamburg. Das Transparent, das dort getragen worden ist vor den Honoratioren war das mit dem Spruch unter den Talaren Muff von 1000 Jahren. Und damit war nicht nur diese verstaubte Ordinarienuniversität gemeint, sondern mit den 1000 Jahren das 1000-jährige Reich, das heißt die unbewältigte NS-Vergangenheit.
Am 1. Juni 1967 erschien Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band von den Beatles. Das angeblich beste Pop-Album aller Zeiten mit dem Song A Day in the Life, der als Meilenstein in der Pop-Geschichte gilt.
Und einen Tag später, am Freitag, den 2. Juni 1967, eskalierte die Revolte auf den Straßen Berlins. Beim Staatsbesuch des Schahs von Persien und seiner Frau Farah Diba protestierten die Studenten. Sogenannte Jubelperser, zum Teil Agenten des persischen Foltergeheimdienstes Savak, versuchten sie mit Hochrufen auf Reza Pahlavi zu übertönen.
Bürgermeister Heinrich Alberts besuchte am Abend mit dem Schah und dessen Frau Mozarts Zauberflöte in der Berliner Oper. Vor der Oper hatten sich etwa 3000 Menschen versammelt.
Der Schah ist eben vorgefahren. Sein Wagen wurde unter das Überdach der Oper gefahren, damit ihn die Eier und die Tomaten, die hier geworfen werden, nicht erreichen. Die Straße sieht bereits aus wie ein Schlachtfeld.
Und küsste sie mich zärtlich an, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite ein, ich liebte wie ein Kind sie ein.
In die Prügelei zwischen Studenten, Polizei und Jubelpersern fällt ein Schuss in einem Berliner Hinterhof. Dorthin hat sich der Student Benno ohne Sorg mit anderen geflüchtet. Kriminalobermeister Karl-Heinz Koras zieht seine Pistole und schießt ohne Sorg in den Hinterkopf.
In der Oper hatte man von all dem natürlich nichts mitbekommen. Doch schon in der Tatnacht behauptete der regierende Bürgermeister Heinrich Alberts, der Tote gehe auf das Konto der demonstrierenden Studenten.
Und die Bild-Zeitung sekundierte:
B. ohne Sorg bei Warnschuss erschossen.
15.000 Menschen gaben Benno ohne Sorg das letzte Geleit. Und Karl-Heinz Koras wurde freigesprochen.
Der 2. Juni wurde zum Trauma für viele Studenten und Intellektuelle. Und die Spirale der Gewalt sollte sich von diesem Tag an unaufhaltsam weiterdrehen. Wir müssen provozieren, forderte Rudi Dutschke. Wir müssen uns mehr als bisher Gehör verschaffen.
Aber Dutschke legte auf eine klare Trennung Wert. Gewalt gegen Personen, nein. Gewalt gegen Sachen, ja. Macht kaputt, was euch kaputt macht, wurde zum Leitmotiv.
Nicht für alle galt das von Dutschke gesetzte Tabu. Für Gudrun Enslin, Andreas Bader und Astrid Proll war der 2. Juni 67 der Point of No Return. Von einer SDS-Versammlung am Abend des 2. Juni ist überliefert, dass Gudrun Enslin Gewalt gegen die faschistische BRD forderte. Der Chronist Wolfgang Kraushaar.
Dieser Tod eines unschuldigen Demonstranten hat maßgeblich dafür gesorgt, dass das Thema Gewalt, und das war zunächst mal polizeiliche, staatliche Gewalt, ins Zentrum gerückt ist und die Frage aufgeworfen hat, sollte man dagegen Gegengewalt ausüben? Und damit hatte man auf einmal ein Thema und man hat dann in bestimmten Kreisen, das betraf nicht die gesamte Bewegung, aber in bestimmten Kerngruppen hat man für eine offensive Gewaltausübung propagiert und sich eingesetzt.
Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden, wir? Wer sorgt sich um den Frieden auf Erden, wir? Ihr lungert herum in Parks und in Gassen, wer kann eure sinnlose Faulheit nicht fassen? Wir, wir, wir.
Für die verschreckten Bürger, die stolz waren auf das Nachkriegsdeutschland und sich die gute Stimmung nicht verderben lassen wollten, für sie hatte der Schlagersänger Freddy Quinn das passende Lied im Repertoire.
Auch wir sind für Härte, auch wir tragen Bärte, auch wir gehen oft viel zu weit. Doch manchmal im Guten, im Stillen, tut uns verschiedenes Leid. Wer hat noch nicht die Hoffnung verloren, wir? Wer dankt noch denen, die uns geboren, wir? Doch wer will weiter nur protestieren, bis nichts mehr da ist zu protestieren, ihr? Ihr, ihr.
Rudi Dutschke wollte die Machtfrage stellen. Er träumte von einem Rätesystem in einem Freistaat Berlin. Für die Massen wurde Dutschke zum Staatsfeind Nummer 1. Für sie organisierte der Berliner Senat eine Großkundgebung, an der im Februar 68 rund 80.000 Menschen teilnahmen.
Peter Schneider war damals dabei und er nahm wahr, dass sich bei der Großdemonstration Aggression und Gewalt entluden.
Da hat die BZ ja zum Beispiel geschrieben, also hat die Berliner aufgerufen, sich zur Wehr zu setzen und dann kommt ausdrücklich die Unterzeile und man darf die Drecksarbeit nicht allein der Polizei und ihren Wasserwerfern überlassen. Da kam es ja zu einer Hetzjagd auf einen jungen Mann, der mit Dutschke nichts als die Frisur gemein hat. Das war ein junger Fotograf und der hat geschildert, dass er wahrscheinlich zu Tode gekommen wäre, wenn ihn nicht ein tapferer junger Polizist in sein Dienstauto praktisch reingestoßen hätte. Also das war schon sehr gefährlich und das war eine sehr schlimme Stimmung. Ich habe immer wieder auch von Rudi Dutschke selbst gehört, dass er eben, sobald man ihn im Auto erkannte, wurden die verfolgt, sowohl von Taxifahrern wie von Bauarbeitern, die sich einen Spaß machten, den zu jagen.
Der willige Vollstrecker des gesunden Volksempfindens ließ nicht lange auf sich warten. Am 11. April 68 schoss Josef Bachmann Rudi Dutschke mit 3 Schüssen nieder. Mit Ungeduld wurde jetzt von den Studenten immer häufiger die Gewaltfrage gestellt. Denn ein Staat, der Notstandsgesetze verabschiedet, so die Überzeugung vieler, setzt demokratische Rechte außer Kraft. Er ist auf dem besten Weg zu einem neuen Faschismus. Viele kamen zu dem Schluss, gegen die Gewalt des Systems müsse revolutionäre Gewalt erlaubt sein, wobei zum System auch der Springer Verlag gezählt wurde. Peter Schneider.
Springer hat mitgeschossen, das war nach dem Attentat auf Rudi Dutschke, oder auch Springer Mörder. Und es ist ja nach dem Attentat auf Rudi Dutschke in der Tat zu den stärksten, den größten und auch den gewaltsamsten Massendemonstrationen in der Bundesrepublik gekommen. An einigen Stellen wurde ja auch die Auslieferung der Springer Zeitungen verhindert.
Und Wolfgang Kraushaar erinnert an eine frühe Warnung.
Bereits bei der Trauerfeier für Benno Ohnesorg hat bezeichnenderweise Jürgen Habermas, der so etwas wie der Mentor des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes gewesen ist, hat Jürgen Habermas gewarnt vor einem linken Faschismus. Und er meinte damit das Setzen auf Aktionsstrategien. Er glaubte nämlich, dass diejenigen, die sich so sehr für Aktionen einsetzen würden, diese nicht mehr kontrollieren könnten und damit eigentlich politisch kontraproduktiv handeln würden, nämlich gegen ihre eigenen Intentionen etwas ganz anderes in Gang brächten. Und das war verbunden mit dem Gewaltkomplex.
Der Springer Verlag wurde nach dem Dutschke-Attentat zum Ziel der jugendlichen Aggression. Nicht nur in Berlin, überall in der Republik versuchten junge Leute, die Auslieferung der Bild-Zeitung zu verhindern. In Berlin war Ulrike Meinhof unter den 2000 Jugendlichen und sie erlebte mit, wie Lieferfahrzeuge Springers in Brand gesteckt wurden. Ein junger Mann, der, wie sich später herausstellte, Agent-Provokateur des Berliner Landesamtes für Verfassungsschutz war, lief herum und verteilte en gros Molotow-Cocktails an die Studenten. Er hieß Peter Urbach, war später für Waffenlieferungen an die RAF zuständig.
Andreas Bader war schon 1963 aus München nach Berlin gekommen. Er zog durch die Bars, er fand gerne eigene Lebensläufe und hatte null Bock auf Politik.
Gudrun Enslin hatte mit ihrem Freund Bernward Vesper ein gemeinsames Kind, 3 Monate alt. Sie trennte sich von Freund und Kind und ging mit Bader eine 10-jährige Verbindung ein, die erst mit dem Tod ins Stammheim enden sollte.
Bader und Enslin schlugen am 2. April, eine Woche vor den Schüssen auf Rudi Dutschke, ein neues Kapitel in der deutschen Nachkriegsgeschichte auf.
Das Kaufhaus Schneider war auf der Frankfurter Geschäftsstraße Zeil eines der feineren. Kurz vor Geschäftsschluss stürmte ein Pärchen die Rolltreppen hinauf und wurde dabei von 2 Verkäuferinnen beobachtet. Kurz darauf hetzten die beiden wieder die Treppen herunter, an den Verkäuferinnen vorbei und verließen das Kaufhaus. Sie hatten im 3. Stock eine Brandbombe hinterlassen. Die zündete um Mitternacht und richtete einen Millionenschaden an. Zu den Motiven der Brandstifter sagte Gudrun Enslin:
Leute in unserem Land und in Amerika und in jedem westeuropäischen Land, die müssen fressen, sie müssen fressen, um nicht auf die Idee zu kommen, nachzudenken, das und was wir zum Beispiel mit Vietnam zu tun haben. Ne? Mir gefallen auch alle Sachen, die man in Kaufhäusern kaufen kann. Aber wenn man sie kaufen muss, damit man nicht zu Bewusstsein kommt, dann ist der Preis, den man dafür zahlt, zu hoch. Da reicht es dann wirklich, einen Blick auf unsere Gesellschaft zu werfen und die Bewusstlosigkeit zu sehen, die ich einfach menschenunwürdig nenne.
Enslin, Bader sowie Thorwald Proll und Horst Söhnlein wurden gefasst und vor Gericht gestellt. Dort versuchten sie, die Gerichtsverhandlung ins Lächerliche zu ziehen, warfen mit Papier, lachten über ihre eigenen Witze und ließen sich, dicke Zigarren rauchend, fotografieren. Die Institution Gericht wurde negiert.
Ich bin nicht frei und ich kann nur wählen, welche Diebe mich bestehlen, welche Mörder mir befehlen. Ich bin 1000-mal verblutet und sie haben mich vergessen. Ich bin 1000-mal verhungert und sie waren voll gefressen. Im Süden, im Westen, im Osten, im Norden, es sind überall dieselben, die uns ermorden. In jeder Stadt und in jedem Land.
Das Urteil fiel vergleichsweise milde aus. 3 Jahre Zuchthaus für die 4 Angeklagten. Doch viele Sympathisanten solidarisierten sich mit den Verurteilten. Und Anwalt Otto Schilly gab damals zu Protokoll, er habe nach diesem Urteil die, so wörtlich, Brücken zur bürgerlichen Gesellschaft hinter sich abgebrochen. Eine Behauptung, der er, wie seine weitere Karriere zeigt, nicht ganz gerecht werden konnte.
Bei diesem Prozess hatte Ulrike Meinhof zum ersten Mal Andreas Bader und Gudrun Enslin kennengelernt. Sie schrieb daraufhin in Konkret eine Kolumne mit dem Titel Warenhausbrandstiftung.
Das progressive Moment einer Warenhausbrandstiftung liegt nicht in der Vernichtung der Waren. Es liegt in der Kriminalität der Tat, im Gesetzesbruch.
Ulrike Meinhof hatte viele Jahre lang als Journalistin und Ehefrau des Herausgebers Klaus-Rainer Röhl das Niveau von Konkret geprägt. Sie installierte neue Organisationsstrukturen und verbesserte die Zusammenarbeit in der Redaktion. Sie gewann Autoren wie Peter Rühmkorff, Alfred Andersch, Hans Magnus Enzensberger und Arno Schmidt als ständige Mitarbeiter. Die eigene Rolle als Kolumnistin der Zeitschrift hatte sie nie überbewertet.
Also ich hatte immer das Gefühl, ich schreibe die Kolumne für die Landlehrer. Also für die Leute, die auch irgendwo verstreut in den Dörfern und Kleinstädten sitzen. Die keinen organisatorischen Zusammenhang mit der sozialistischen Linken haben.
In Hörfunkfeatures, die in verschiedenen ARD-Anstalten ausgestrahlt wurden, prangerte die Journalistin soziale Ungerechtigkeiten an und protestierte gegen den Vietnamkrieg. Getrieben wurde sie von der Sorge, ihre Generation könne ebenso wie die ihrer Eltern versagen und nicht laut genug aufbegehren gegen Unrecht.
Die vier Brandstifter kamen zunächst hinter Gitter. Astrid Proll besuchte ihren Bruder Thorwald, mit dem sie große Zuneigung verband, im Gefängnis.
Ich kam 1968 nach Berlin zum Studieren und just einige Wochen vorher war mein Bruder mit Gudrun Enslin und Andreas Bade und Horst Söhnlein verhaftet worden. Das war natürlich ein absoluter Schock. Und sie saßen in Frankfurt, also in Hessen. Und ich wollte natürlich wissen, was da passiert war. Das war damals wirklich sehr ungewöhnlich.
Dann kam es zu einer Begegnung, die Astrid Polls Leben veränderte.
Meine erste Begegnung mit Gudrun Enslin in der Haftanstalt Bräuningsheim hat mich damals sehr beeindruckt. Sie war sehr ernst, sehr gebildet und auch sehr herzlich.
Nach 7,5 Monaten wurde das Urteil gegen die Brandstifter außer Vollzug gesetzt. Die vier Verurteilten kamen am 13. Juni 1969 auf freien Fuß mit der Auflage, sich regelmäßig bei der Polizei zu melden. Bader und Enslin wurden zu Szene-Stars in Frankfurt und sie ließen nie einen Zweifel daran, dass die Brandstiftung nur die Ouvertüre war. Sie fanden bald ein neues Betätigungsfeld in der sogenannten Heimkampagne. Pädagogikstudenten hatten es sich zur Aufgabe gemacht, benachteiligten Heimkindern zu helfen, die aus Erziehungsheimen ausrückten und zu ihnen nach Frankfurt kamen. Unter ihnen der spätere RAF-Terrorist Peter Jürgen Burg.
Die Sozialarbeit fand ein jähes Ende, als der Bundesgerichtshof am 10. November das Frankfurter Brandstifterurteil bestätigte und der hessische Justizminister eine Begnadigung ablehnte. Enslin und Bader tauchten in Begleitung von Astrid Proll unter und flüchteten ins Ausland. Zunächst nach Paris, dann zu Peter Okotjewitz nach Rom.
Der Schriftsteller Kotjewitz verbrachte in der Villa Massimo ein Stipendienjahr. Er kannte Andreas Bader aus Berlin, eine Kneipenbekanntschaft, wie er sich heute ausdrückt.
Sie wollten das, was politische Menschen, wenn sie jemanden im Ausland besuchen, immer wollen. Sie wollten, dass ich ihnen Kontakte vermittelte, dass sie Leute kennenlernten. Und das habe ich gemacht. Ich kannte sehr viele Leute aus der politischen Szene. Und alle wollten natürlich Kontakt auch zu den außerparlamentarischen Gruppen haben.
Astrid Proll, die Begleiterin von Bader und Enslin, kam desillusioniert aus Italien zurück. Über das Brandstifterpaar sagt sie:
Ich würde sagen, dass sie sich sehr in diese Rolle eingefunden haben als das gesuchte Paar. Das haben sie ja quasi bis zu ihrem Ableben gespielt. Und so sind sie dann nach Italien. Italien war ja damals so ein bisschen das Paradies der westdeutschen Linken. Es war nur so, dass wir alle kein Italienisch konnten. Und deshalb bei deutschen Kulturschaffenden landeten, die uns dann irgendwie halfen, irgendwie unterzukommen. Aber es war doch eine ziemlich ratlose und langweilige Zeit. Wir hatten keinen Kontakt und wir standen wirklich da an der Seite.
Rechtsanwalt Horst Mahler schlug den Flüchtlingen im Frühjahr 1970 vor, nach Berlin zurückzukommen. Dort fanden sie zunächst bei Ulrike Meinhof Unterschlupf.
Die war inzwischen bei Konkret in Hamburg ausgeschieden, die Ehe mit Röhl war gescheitert und sie lebte mit ihren beiden 6-jährigen Zwillingsmädchen Bettina und Regine seit 1968 in Berlin. Enslin und Bader knüpften sofort Kontakt zu Horst Mahler, der dabei war, eine Gruppe für den Untergrundkampf aufzubauen. Bei einem konspirativen Treffen mit dem Waffenlieferanten und Verfassungsschutzspitzel Peter Urbach ging jedoch für sie alles schief. Bader wurde mit einem Auto, das auf Astrid Proll zugelassen war, und mit Papieren auf den Namen Peter Kotjewitz verhaftet. Aber bereits am 14. Mai 1970 wurde er aus einer Berliner Bibliothek befreit, die er als Gefangener besuchen durfte. Wolfgang Kraushaar.
Man hat die Möglichkeit gesucht, um Andreas Bader, weil er in einer Bibliothek saß und nur unzureichend bewacht war, ihn aus dieser Situation heraus zu befreien und hat dafür dann auch Waffen mitgenommen. Und bei dieser Befreiungsaktion ist ja einer auch schwer verletzt worden. Man kann sagen, dass durch diese Schüsse, mit denen Andreas Baader befreit worden ist, dass das sozusagen der Gründungsakt der RAF war.
Mit ihrem Sprung aus dem Fenster im Erdgeschoss der Bibliothek war für Ulrike Meinhof und andere Baader-Befreier der Weg in den Untergrund vorgezeichnet. Sie wurden wegen Mordversuchs gesucht und fanden sich auf Fahndungsplakaten wieder.
Eine Woche später meldete sich Meinhof in der Berliner Subkulturzeitung Agit 883 in Staccato-Rebellensprache zu Wort.
Dass die Befreiung Baaders nur der Anfang ist, dass ein Ende der Bullenherrschaft absehbar ist, dass die nicht mehr machen können, was sie wollen, sondern machen müssen, was wir wollen.
Und dann folgte eine programmatische Erklärung.
Um die Konflikte auf die Spitze zu treiben, bauen wir die Rote Armee auf.
Bereits einen Monat später vermuteten die Strafverfolger etwa 20 RAF-Angehörige im Untergrund.
Das Kürzel RAF war in aller Munde. Und nicht nur der Sozialwissenschaftler Professor Detlef Clausen, ein Insider aus dem damaligen SDS-Bundesvorstand, steht noch heute ratlos vor dem Begriff Rote Armee-Fraktion.
Wie nennt sich jemand Rote Armee-Fraktion? Was soll das eigentlich überhaupt heißen? Da macht er ja gar keine Gedanken drüber. Rote Armee, das war auch irgendwie, das war ein totaler Mythos. Die haben sich überhaupt nicht überlegt, was die Rote Armee eigentlich war, sondern das war eben der Mythos des bewaffneten Kampfes. Der irgendwie durch Kalaschnikow symbolisiert wurde. Und das war eigentlich die Idee, durch einen Radikalismus oder Hyperradikalismus sich als ein Teil der Bewegung von 68 darzustellen. Und wir sind die wirklichen Radikalen und damit die Avantgarde. Und je radikaler wir agieren, egal wie und gegen wen, aber je radikaler das ist, umso besser ist das und das zieht die anderen, setzt die anderen unter Druck. Und deswegen war für sie ausgesprochen wichtig, dass so jemand wie Ulrike Meinhof dazu kam. Ulrike Meinhof, die konnte sich ausdrücken und das heißt, sie konnte Sachen formulieren, die die anderen nicht formulieren konnten. Der Baader war ja unfähig, überhaupt irgendetwas politisch zu artikulieren. Der konnte auch nicht reden oder sonst etwas.
Seit September 69 regierte in Bonn die sozialliberale Koalition mit Willy Brandt als Bundeskanzler.
Unser Volk braucht wie jedes andere seine innere Ordnung. In den 70er Jahren werden wir aber in diesem Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Die Regierung hatte allerdings in den folgenden Jahren mehr damit zu tun, die Demokratie zu bewahren vor Scharfmachern von rechts und links außen.
Die RAF verstand sich von Anfang an als politisch-militärische Organisation. Wegen der Schwäche der revolutionären Kräfte der Studenten wollte man durch eine Propaganda der Tat, also durch bewaffnete Aktionen, Zeichen setzen. Man sah, dass auch die Rebellion der Studenten in sich zusammenbrach und der Aufenthalt im Hörsaal wieder an die Stelle des Straßenkampfes trat. Der revolutionäre Teil der Bevölkerung, das Proletariat, sollte allmählich für den Volkskrieg gewonnen werden. Wie das gelingen sollte, ist dem Sozialwissenschaftler Detlef Clausen heute noch unklar.
Einmal fingen sie an, irgendeine Druckerei von Springer in die Luft zu sprengen. 17 Arbeiter verletzt. Das ist eine tolle Aktion. Man will irgendwie die Arbeiterklasse überzeugen und sprengt sie dann in die Luft. Und Ulrike hat auch solche Sachen geschrieben. Die Bomben, die wir werfen, werfen wir ins Bewusstsein der Massen. Ja, in der Tat. So was hat man gemacht.
Für Ulrike Meinhof, die zunächst zurückhaltend war, wenn es um die Frage der Gewaltanwendung ging, war inzwischen klar, dass geschossen werden darf. In einem Interview mit der französischen Journalistin Michelle Ray, das am 15. Juni 1970 im Spiegel veröffentlicht wurde, sagte sie wörtlich:
Wir sagen natürlich, die Bullen sind Schweine. Wir sagen, der Typ in Uniform ist ein Schwein, es ist kein Mensch. Und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden und es ist falsch, überhaupt mit diesen Leuten zu reden. Und natürlich kann geschossen werden.
Keine Menschen also, sondern Funktionsträger des Systems, die zum Abschuss freigegeben sind. Wie es von der Rebellion zur Wahnidee vom bewaffneten Kampf kam, ist nicht einfach zu entschlüsseln. Eine Erklärung liefert der damalige Studentenführer Peter Schneider in seinen biografischen Erinnerungen an 68.
Es gab die Analyse, dass wir in einer vor- oder nachfaschistischen Situation lebten. Es war die Rede vom neuen Faschismus. Das war eine sehr verhängnisvolle Fehlanalyse, weil sobald man also von Faschismus spricht, gerade in Deutschland von halbwegs belesenen Leuten ausgesprochen, dann ist sofort die Frage nach dem Widerstand da. Das steht ja sogar in unserer Verfassung, dass dann Widerstand gerechtfertigt sei. Und wenn von Widerstand die Rede ist, dann ist man auch gleich bei der Frage der Gewalt. Also wie übt man eigentlich diesen Widerstand? Ich halte diese Analyse für den größten analytischen Fehler der Studentenbewegung. Da ist Rudi Dutschke leider überhaupt nicht unschuldig daran. Er hat mit diesem Begriff des neuen Faschismus in die Welt gesetzt.
Im Sommer des Jahres 1970 reisten RAF-Mitglieder in ein palästinensisches Militärlager in der Nähe von Amman. Der Weg führte über Ost-Berlin. Das bedeutet, dass die Stasi ihre Finger mit im Spiel gehabt haben muss, ist Detlef Clausen überzeugt.
Sofort wusste Mielke Bescheid, wer kommt da. Das heißt, die mussten schon einen Deal machen, mit der Stasi. Das war ganz klar. Der Nahe Osten war damals eines der geheimdienstverseuchtesten Gebiete, die es überhaupt gibt. Ich nenne nur einen der größten Akteure war Syrien. Und Syrien hat da auf der ganzen Klaviatur des Terrorismus gespielt. Das heißt, auch die DDR war in Syrien immer sehr, sehr präsent. Die Botschaft ist da in alle Dinge verwickelt, was den Nahen Osten anbetrifft. Und es ist völlig unvorstellbar, dass da nicht Deals gelaufen sind.
Nach der Rückkehr aus dem Wüstencamp machte man sich daran, den Volkskrieg vorzubereiten. Es wurden Banken ausgeraubt, konspirative Wohnungen angemietet und Autos gestohlen.
Im September 1970 kam es zu einem sogenannten Dreierschlag, der in die Berliner Justizgeschichte einging. Die RAF überfiel 3 Banken gleichzeitig. Die Beute 217.000 Mark.
Doch schon eine Woche später wurden Horst Mahler, Ingrid Schubert und 3 weitere Verdächtige aufgrund eines anonymen telefonischen Hinweises gefasst. Der Rest der Gruppe setzte sich in den Westen ab. Als versprengte Häuflein reisten die RAFler durch Deutschland, unter ihnen auch Ulrike Meinhof. Detlef Clausen.
Es zogen Quartiermacher der RAF durch Hannover und fragten überall bei allen möglichen Leuten an, selbst wenn man es gar nicht hören wollte, konnte man es hören, Ulrike ist in der Stadt. Ne? Und sie will irgendwie übernachten. Das war so ein offenes on dit, also irgendwie Ulrike sucht irgendwie eine Übernachtungsmöglichkeit. Man konnte sich dem gar nicht entziehen oder man konnte höchstens, man versuchte es ja irgendwie zu sagen, ich bin nicht da oder so, lass mich bloß in Ruhe damit, ich will damit nichts zu tun haben. Nicht? Also wer das wissen wollte, der konnte das wissen, wo sie waren.
Nicht nur Sympathisanten, schlussfolgert Detlef Clausen, auch die Sicherheitsbehörden wussten wahrscheinlich Bescheid über die Irrfahrten der RAF-Mitglieder. Wheels on fire.
Die erste aus der Kerntruppe der RAF, die der Polizei in die Falle ging, war Astrid Proll. Im Mai 71 erkannte sie ein Tankwart in Hamburg und meldete sie der Polizei. Sie wurde ins Gefängnis Köln-Ossendorf in den sogenannten Totentrakt gebracht.
Ich kam dann nach einer Weile in einen Gefängnisflügel, der nicht belegt war und wo ich dann über Monate ganz alleine war. Später kam auch Ulrike Meinhof dorthin. Ich war, man könnte sagen, vielleicht sogar so eine Art Versuchskaninchen. Und es war dann so, dass natürlich dieser totale Entzug von Kontakten mit anderen Menschen, also andere Menschen auch nur zu sehen oder zu beobachten oder mit ihnen zu sprechen, war natürlich mehr, als man aushalten konnte. Und ich litt dann also zunehmend unter allen möglichen gesundheitlichen Beschwerden und die Folge war dann, dass ich auch später dann in meinem Prozess, also ein Jahr später quasi als entlassen wurde. Ich war nicht mehr verhandlungsfähig, ich war nicht mehr haftfähig Und Ulrike Meinhof, die ja dann noch länger in diesem Trakt war, ich glaube 8 Monate, die hat das dermaßen geschwächt, dass sie sich, glaube ich, auch deshalb dann später das Leben genommen hat.
Bei einer Großfahndung in Norddeutschland wurde im Juli 1971 mit Petra Schelm die erste Terroristin erschossen. Ihr Begleiter Werner Hoppe ließ sich verhaften.
Die sozialliberale Bundesregierung verabschiedete im selben Jahr das Schwerpunktprogramm Innere Sicherheit. Horst Herold wurde Präsident des Bundeskriminalamtes.
Horst Herold war damals Polizeipräsident in Nürnberg gewesen und er hatte eine besondere Methodik dort ausgebreitet. Er war der Erste, der bereits mit Computern gearbeitet hatte. Und er trat dann im September 1971 sein Amt als Präsident des Bundeskriminalamtes an und hat diese Behörde im Laufe von wenigen Jahren völlig umstrukturiert, Personal aufgestockt und vor allen Dingen hat er die Computerfahndung eingeführt und damit eine ganz neue Systematik erschlossen bei der Fahndung nach terroristischen Tätern.
Wie kein anderer verstand es Herold, sich in die Welt der Terroristen hineinzuversetzen. Bader wurde zum heimlichen Bewunderer Herolds.
Ende 1970 waren Holger Mainz und Jan-Karl Raspe zur RAF gestoßen. Der eine, Holger Mainz, hatte in Hamburg an der Hochschule für bildende Künste studiert. Bei Antispringer-Demonstrationen verteilte er selbstgebaute Molotow-Cocktails. Über den Kontakt zur Kommune 1 kam Mainz zur RAF.
Jan-Karl Raspe war Diplom-Soziologe mit Studienabschluss an der Freien Universität Berlin. Er lernte Ulrike Meinhof kennen, als die sich für ein paar Monate bei ihm und seiner Freundin mit ihren Zwillingen eingenistet hatte. Raspe bekam von Ulrike Meinhof eine Firebird-Pistole in die Hand gedrückt und bald schon war er mit Kalle Ruhland in Berlin unterwegs, um Banken auszuspähen.
Dieser Jan-Karl Raspe war später für Horst Bubeck, der als Wärter im 7. Stock von Stammheim die Aufsicht hatte, der sympathischste Gefangene.
Zum Beispiel Raspe war ein Mensch, wenn ich den unter anderen Umständen in der Kneipe in der Ecke kennengelernt hätte, mit dem hätte ich ohne weiteres ein Bier getrunken, hätte mich unterhalten. Der hatte schon, dem war es auch manchmal, hat man gemerkt, sehr peinlich, wenn aus der Gruppe raus irgendwelche Wutanfälle kamen.
Um die Jahreswende 71-72 gab es wieder Tote. Als die Polizei Georg von Rauch und Michael Bommi Baumann in gestohlenen Autos anhielt, wollte von Rauch, wie es die RAF-Regeln befahlen, auf die Polizei schießen und wurde dabei selbst in den Kopf getroffen. Baumann konnte sich der Verhaftung entziehen. Bei einem Bankraub in Kaiserslautern kurz vor Weihnachten erschossen die Terroristen Polizeiobermeister Herbert Schoner. Als Ende Februar 72 Carmen Roll und Thomas Weisbecker in Augsburg verhaftet werden sollten, starb Weisbecker durch einen Schuss der Polizei. Und am 2. März 1972 wurde bei der Verhaftung von Manfred Grashoff und Wolfgang Grundmann der Polizist Hans Eckert tödlich getroffen. Grashoff, ebenfalls schwer verletzt, überlebte.
In dieser Zeit befand sich die Bundesrepublik im Bundestagswahlkampf. Das Misstrauensvotum von Rainer Barzel war gescheitert. Für den Herbst waren Neuwahlen verabredet worden. Während die Politiker im Wahlkampf unterwegs waren, explodierten tödliche Bomben der RAF. 6-mal schlug das Terrorkommando zu. Zuerst im Mai im IG-Farben-Hochhaus in Frankfurt, wo das Hauptquartier des 5. US-Korps untergebracht war.
Am 11. Mai 1972 um 19 Uhr explodierten innerhalb weniger Sekunden 2 Rohrbomben und eine Gasflasche. Ein Offizier starb und es gab viele Schwerverletzte. In einem Bekennerschreiben der RAF hieß es, man habe die Bomben an dem Tag gezündet, an dem die Bombenblockade der US-Imperialisten gegen Nordvietnam begann.
Am 19. Mai deponierten RAF-Mitglieder 5 Sprengkörper im Verlagshaus Springer in Hamburg. In diesem 12-stöckigen Hochhaus arbeiteten 2500 Menschen. 2 Bomben explodierten, 36 Menschen wurden verletzt. Erst 5 Minuten vorher hatte einer der Attentäter telefonisch gewarnt und die Evakuierung gefordert. Dazu erklärte Ulrike Meinhof:
Springer geht lieber das Risiko ein, dass seine Arbeiter und Angestellten verletzt, getötet werden, als das Risiko, ein paar Stunden Arbeitszeit, also Profit durch Fehlalarm, zu verlieren. Das ist das Wesen der Ausbeutung. Für die Kapitalisten ist der Profit alles. Sind die Menschen, die ihn beschaffen, Dreck.
Der letzte, fürchterlichste Anschlag dieser sogenannten Mai-Offensive des Jahres 72 traf am 24. Mai das Heidelberger Hauptquartier der US-Streitkräfte. In gestohlenen Autos mit US-Kennzeichen wurden die Bomben auf das Gelände des Hauptquartiers gefahren. 3 mit Sprengstoff gefüllte Propangasflaschen detonierten fast gleichzeitig.
Zerfetzt von den Bomben starben 3 amerikanische Soldaten. 5 weitere Soldaten wurden verletzt. Im Bekennerschreiben fordert die RAF die Einstellung der Bombenangriffe auf Vietnam.
Was unmittelbar darauf folgte, gilt heute noch als die größte Fahndungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik. Telefonüberwachung, V-Männer und die Observation der Anwälte wurden beschlossen. Der Stuttgarter Generalstaatsanwalt Klaus Pflieger, der seit 1980 bei der Bundesanwaltschaft arbeitete, sagt heute:
Ich bin der Auffassung, damals hat eine ausgesprochen aufgeregte Zeit geherrscht. Tod des Benno Ohnesorg hat natürlich viele junge Leute, wie alle Todesfälle, Richtung Terrorismus bewegt, meines Erachtens zu Unrecht. Aber eine aufgeregte, aufgeheizte Zeit, und in der Tat war dieser Staat nach den ersten Aktivitäten der RAF auf dem Weg, zum Polizeistaat zu werden. Wenn ich heute mit Leuten spreche, nach Vorträgen über die RAF, dann erzählen die mir durch die Bank Erfahrungen, wo sie den Eindruck hatten, wir sind auf dem Weg zum Polizeistaat gewesen.
Nur eine knappe Woche nach dem letzten verheerenden Anschlag in Heidelberg wurde die Polizei in Frankfurt fündig. In einer Garage im Hofeckweg, die schon seit längerem observiert wurde, fanden Beamte Sprengstoff.
Am frühen Morgen des 1. Juni warten Polizisten auf die Hausbewohner. Tatsächlich fahren Bader, Mainz und Raspe bald in einem gestohlenen Porsche vor. Raspe bleibt als Sicherungsposten vor dem Haus stehen, Bader und Mainz gehen in die Garage.
Überlegen Sie sich, was wollen Sie denn jetzt? Wie wollen Sie sich aus dieser Situation befreien? Es gibt keine Chance für Sie. Die einzige Chance ist, dass Sie am Leben bleiben. Und die haben Sie nur, wenn Sie sich unseren Anordnungen beugen.
Raspe schießt 3-mal, verfehlt aber die Polizisten und wird festgenommen. Bader wird von einem Scharfschützen am Oberschenkel getroffen und bricht schreiend zusammen. Daraufhin gibt auch Holger Mainz auf. Vom nahen hessischen Rundfunk aus war ein Kamerateam zur Stelle und filmte die Festnahme. Sie wurde im Laufe des Tages 8-mal im Fernsehen gezeigt. Eine Woche später wurde Gudrun Enslin in einer Hamburger Boutique verhaftet. In einem Kassiber beschrieb Enslin die Verhaftung in der ihr eigenen verstümmelten RAF-Sprache.
Dann in dem Laden habe ich nur noch Scheiße im Hirn gehabt. Erregt, verschwitzt und so weiter. Sonst hätte ich's ja ticken müssen. Ich habe aber gepennt. Ging irre schnell. Eine Kripo furzte sofort hinter mir im Laden. Ich habe gepennt, sonst wäre jetzt eine Verkäuferin tot. Ich und vielleicht 2 Bullen.
Ulrike Meinhof wurde ausgerechnet von einem politisch links stehenden Lehrer verraten. Sie hatte sich von einem Mitglied der Frankfurter Revolutionären Zellen bei den Pädagogen in Hannover zur Übernachtung anmelden lassen. Der Lehrer verständigte die Polizei und die nahm Meinhof und ihren Begleiter Gerhard Müller fest.
Danach gingen noch Brigitte Mohnhaupt, Klaus Jünschke, Bernhard Braun und Irmgard Möller in die Polizeifallen. Katharina Hammerschmidt stellte sich. Die erste Generation der RAF saß seit dem 7. Juli 72 komplett hinter Gittern.
Die RAF-Gefangenen waren zunächst noch in verschiedenen Haftanstalten untergebracht. Ulrike Meinhof wurde nach Köln-Ossendorf gebracht, wo schon Astrid Poll im sogenannten Totentrakt saß. Bei dieser Unterbringung waren die Gefangenen akustisch und visuell isoliert. Meinhof saß 237 Tage lang im Totentrakt, Proll 119 Tage. Auch die anderen Gefangenen lebten unter ähnlich strengen Haftbedingungen.
Ulrike Meinhof sah in Köln-Ossendorf ihre Zwillinge wieder. Aber sie war zutiefst deprimiert über die Haftsituation.
Das Gefühl, es explodiert einem der Kopf. Das Gefühl, die Schädeldecke müsste eigentlich zerreißen, abplatzen. Das Gefühl, es würde einem das Rückenmark ins Gehirn gepresst. Das Gefühl, das Gehirn schrumpelt einem allmählich zusammen wie Backobst. Das Gefühl, dass jetzt die Zeit abfließt. Das Gehirn sich wieder ausdehnt. Das Rückenmark wieder runtersackt. Über Wochen.
Ulrike Meinhof hatte damit das Thema vorgegeben, das zum Leitmotiv der Gefangenen werden sollte.
Das Thema hieß Folter, weiße oder spurlose Folter. Ulrike Meinhof im Prozess 1975.
Ich will mal sagen, wir werden das nicht vergessen, was Sie hier abziehen. Und es wird Ihnen auch nicht gelingen, hier einen Prozess durchzuziehen mit falschen Zeugen, mit Polizeikonstruktionen, mit dem ganzen Desaster. Und Sie werden auch nicht vermeiden, dass wir deswegen verhandlungsunfähig sind, weil wir seit 3,5 Jahren gefoltert werden. Ja. Das werden Sie nicht vom Tisch kriegen.
Als prozesserfahrene Gutachter, wie beispielsweise Professor Werner Mende aus München, feststellen sollten, ob die Gefangenen in Stammheim voll verhandlungsfähig waren, griff Jan Karl Raspe dies als Vorlage im Gerichtssaal auf.
Jedenfalls ist Mende ausgewählt worden aus einer bestimmten Funktion, nämlich weil er wie Gross die Grenzen menschlicher Belastbarkeit untersucht hat, um sie der Justiz verfügbar zu machen, als die Grenze, an der verfassungsmäßige Subjektstatus, und das impliziert die Verteidigungsfähigkeit des Angeklagten, gebrochen wird.
Der von Raspe erwähnte Professor Gross arbeitete an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf und machte dort angeblich Versuche, die vom Pentagon finanziert wurden. Und diese Versuche, so die Behauptung der Häftlinge, würden an den RAF-Gefangenen ausprobiert. Dazu der Publizist und Historiker Gerd Köhnen.
Das ist eine ziemlich perverse Geschichte. Diese Forschung gab es, man kann sie auch problematisch finden. Aber der sie betrieben hat, dieser Professor Gross, war ein Flüchtling aus der Tschechoslowakei 1968. Der sah sich selbst als Linken und Marxisten und war ein Überlebender von Bergen-Belsen. Also dessen Interesse war in der Tat zu fragen, was macht Isolation mit Gefangenen, mit Häftlingen, mit Kranken, zum Beispiel in Krankenhäusern. Und das Ganze war in einer durch und durch aufklärerischen Absicht der Humanisierung solcher Bedingungen. Und so kam es zu diesen ziemlich perversen Referenzen, gerade auf diese Forschungen dort in Hamburg-Eppendorf. Und dieser Professor Gross war dann plötzlich so eine Art Dr. Mengele, der Vernichtung dieser politischen Gefangenen.
1972 schon erschienen im Kursbuch, herausgegeben von Hans Magnus Enzensberger, Berichte über die sogenannte Vernichtungshaft der RAF-Gefangenen. Mit diesem neuen Topos wurde das Thema RAF auf der öffentlichen Tagesordnung gehalten, obwohl nach der Zusammenlegung der Häftlinge im Frühjahr 1975 in Stammheim von Isolation keine Rede mehr sein konnte. Bis zu 9 Häftlinge, unter ihnen Meinhof, Enzlin, Bader, Mainz und Raspe, waren zeitweilig im 7. Stock des Gefängnisses gemeinsam untergebracht.
In Stammheim kann von Isolation in diesem Sinne nicht die Rede sein. Es war ein Hochsicherheitstrakt, das heißt nach außen hin sicherte man die ganze Sache, nach innen hin aber wurden fast alle normalen Regelungen eines Strafvollzugs Zug um Zug außer Kraft gesetzt. Also nicht nur, dass Männer und Frauen auf einem Flur zusammen waren, sondern sie waren ja auch über zunehmend lange Strecken des Tages dort zusammen, um sich gemeinsam auf einen Prozess vorzubereiten, obwohl sie Untersuchungshäftlinge waren, was nach der Strafprozessordnung auch nicht geht.
Der Justizvollzugsbeamte Horst Bubeck, der die Aufsicht in diesem 7. Stock von Stammheim hatte, erinnert sich.
Das waren, wenn Sie so wollen, völlig normale Gefängnisverhältnisse. Die besonderen Sicherungsmaßnahmen, die damals eingebaut wurden, haben also die Gefangenen in keiner Weise irgendwie behindert, belästigt, sondern teilweise haben es die Gefangene gar nicht bemerkt. Es war eben im Ablauf des täglichen Gefängnisalltags etwas anders wie in anderen Abteilungen. Aber von Isolation konnten sie in keiner Weise reden. Die Gefangene waren, soweit entspricht es den Tatsachen von anderen Gefangenen getrennt. Sie hatten aber die Möglichkeit, in der Freizeit mit anderen Gefangenen zusammenzukommen. Das wurde ihnen mehrmals angeboten, allerdings mit gewissen Auflagen vor und nachher sich umzukleiden. Aber genau das wollten eben die Gefangenen nicht. Die wollten immer den Status der Isolation aufrechterhalten, um eben nach außen immer zu sagen zu können, wir sind isoliert, werden gefoltert und solche Dinge.
Nachdem ein gemeinsames Thema gefunden war, wurden gemeinsame Aktionen in den verschiedenen Gefängnissen verabredet, um Druck auf den Staat auszuüben. Zusammenlegung aller Gefangenen lautete die Forderung. Der erste kollektive Hungerstreik der Häftlinge fand von Januar bis Februar 1973 statt und dauerte 4 Wochen. Am zweiten Hungerstreik von Anfang Mai bis Ende Juni des gleichen Jahres beteiligten sich 40 RAF-Häftlinge in der ganzen Bundesrepublik.
Offenbar gelang es allmählich, Außenstehende davon zu überzeugen, dass in deutschen Gefängnissen gefoltert werde. Komitees gegen Isolationsfolter wurden in 23 deutschen Städten gegründet. Aus den Komitees gingen unter anderem Lutz Taufer, Volker Speitel, Günter Sonnenberg, Christian Klar und Knut Volkerts hervor, die Terrorarbeit weiterführten.